Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Documenta 15 ist länger schon vorbei, aber zu Ende diskutiert ist sie noch nicht. Ein Symposium in Hamburg will den Antisemitismus-Skandal analysieren und über die Zukunft von Ausstellungen allgemein nachdenken. Das hören wir uns an. Wir besuchen einen Tanzabend in Paris, zu sehen ein neues Stück von Ioannis Mandafunis, die Kunsthalle Schirn in Frankfurt, die zeigt Niki de Saint-Phalle, und im Kino gibt's den neuen Film von Albert Serra, Pacifiction. Kontroverse Documenta 15, Hintergründe, Einordnungen und Analysen. So heißt ein Symposium der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, das den Antisemitismus-Skandal einordnen und über die Zukunft des Ausstellungsmachens diskutieren will. Dabei Soziologen und Philosophinnen, Kuratoren aus dem Documenta-Team von Ruan Grupa, Reza Asifina und Iswanto Hartono, die gerade als Gastprofessorin in Hamburg sind, Politikwissenschaftlerinnen und Kuratoren. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat zugehört. Herr Schröder, unterschiedliche Standpunkte ins Gespräch bringen, eine Debatte ermöglichen. Diese Aufgaben hat die Hochschule für Bildende Künste sich selbst und den Gästen gesetzt. Kam es denn nun endlich zum Dialog, den es ja während der Documenta nicht gegeben hat?
Ja, das kommt darauf an, wie man Dialog definiert. Also als miteinander reden oder einander verstehen oder sogar als die Meinung des anderen akzeptieren, als vielleicht nicht die eigene, aber eine legitime Haltung. Also miteinander geredet wurde natürlich auf ganz unterschiedlichen Panels, die wirklich hochkarätig besetzt waren. Gestern war schon der israelische Soziologe Nathan Schneider dabei, die Historikerin Miriam Rürup und ihr Kollege Jürgen Zimmerer hier aus Hamburg, Merion Mendel hat auch schon gestern mitdiskutiert und natürlich, Sie haben es erwähnt, haben auch die beiden Gastprofessoren des Ruan Grupa Kollektivs Rede und Antwort gestanden, also Iswanto Hartono und Reza Afisina. Es wurde viel geredet und ich würde auch sagen, der Dialog ist geglückt.
Was haben denn die beiden Gastprofessoren, darauf haben ja wahrscheinlich alle gewartet, zum Thema Antisemitismus gesagt?
Ja, also was schon bemerkenswert ist, und ich habe auch mit dem Präsidenten der HFBK, Herrn Köttering, darüber gesprochen, was auffällig war. Man tut sich immer noch schwer mit dem Vorwurf des Antisemitismus. Und man hat sich dann tatsächlich in den Diskussionen immer wieder auch verhakt, in den schon so oft geführten Diskussionen um zum Beispiel einzelne Bildausschnitte in diesem großen Wandgemälde People's Justice, wo dann eine Figur mit Hakennase, mit Reißzähnen, SS-Runen am Hut abgebildet wird. Und da dann klipp und klar zu sagen, ja, das ist antisemitisch konnotiert, da hat man schon gemerkt, ach, da sträubt sich irgendwas. Aber natürlich kam das Bekenntnis, ja, das muss man antisemitisch, als antisemitisches Ausdruck lesen. Allerdings, und darauf hat Miriam Rürup auch nochmal hingewiesen, man sollte sich auch nicht wundern, wenn eben die europäische interessierte Öffentlichkeit eben mit diesem Generalvorwurf kommt, dass dann sozusagen, wenn das auf eine allzu paternalistische Art geschieht, auch dann wie in einem Reflex das Ruan Grupa Kollektiv sagt, hey Moment, vielleicht müssen wir es doch so lesen, wie es gemeint war. Und vielleicht war die Zeichnung nicht so gemeint, wie man aus europäischer Sicht antisemitische Darstellungen wertet. Aber, Sie sagen, wir entschuldigen uns dafür, dass wir viele Gefühle von Menschen verletzt haben. Wir sehen ein, dass es eben antisemitisch gelesen werden muss, gerade wenn man hier in Deutschland ausstellt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber man merkt auch, dass es ihnen eben noch ein Stück weit schwerfällt, ganz offensiv damit umzugehen.
Ja, Reza Asifina und Iswanto Hartono haben jetzt vom Kuratorenkollektiv Ruan Grupa doch eingeräumt, dass es möglicherweise antisemitische Kunstdarstellung gegeben hat. Das ist jetzt schon mal eine Neuigkeit, kann man sagen. Hatten Sie sonst das Gefühl, dass es auch, was das Nachdenken über die Zukunft von Ausstellungen angeht, in Hamburg Neues gegeben hat?
Na, also natürlich gab es auch Debatten darüber hier in Hamburg, inwieweit man so etwas in Zukunft verhindern kann. Und einhellige Meinung ist natürlich, kann man nicht zum Beispiel einem Beirat, der zum Beispiel mit Politikerinnen und Politikern besetzt ist, das dann überlassen, im Vorwege drauf zu schauen, aha, was plant denn meinetwegen die Documenta, die Kuratorinnen und Kuratoren einer Documenta 16. So, da gibt es die einhellige Meinung, nein, das kann es nicht sein, die Kunst ist frei und dann muss man sich ja natürlich auch vor Augen führen, und das war auch Thema hier auf dem Symposium, der Beirat hat ja bei der Documenta 15 im letzten Jahr jetzt keine so gute Figur gemacht. Und Einigkeit, das muss man ja auch nochmal sagen, herrscht in dem Punkt, dass man sagt, diese Debatte, die gestern und heute hier in Hamburg stattgefunden hat, diese Debatte, die hätte es eben vor einem Jahr während der Documenta gebraucht.
Und es bleibt offenbar Work in Progress. Vielen Dank, Axel Schröder aus Hamburg, über das Symposium Kontroverse Documenta an der Hochschule für Bildende Künste. Der Tänzer und Choreograf Yonis Mandafounis wird im Herbst der Leiter der Frankfurt-Dresden Dance Company. Derzeit aber ist er noch freier Choreograf mit eigener Kompanie in Genf. Und sein jüngstes Stück hatte gerade in Paris Premiere im Théâtre de la Ville. Das ist ein wichtiger Stützpunkt der Karriere von Yonis Mandafounis. Scarbo heißt das Solo, das Wiebke Hüster gesehen hat. Manon Parent tanzt und die Musik dazu kommt von Maurice Ravel.
Maurice Ravels virtuoseste Klavierkomposition ist wohl unbestritten Gaspard de la Nuit. Sein Schatzmeister der Nacht ist kaum spielbar. Der Pianist Herbert Schuch, der die Musik im vergangenen Jahr einspielte, gestand in einem Interview ein, Gaspard ist in dem Sinne wirklich sehr schwer, als dass es fast nicht möglich ist, wirklich alle Noten zu spielen, die da stehen. Ich glaube, fast jeder Pianist lässt die eine oder andere Stelle aus, einfach an Stellen, wo es nicht zu sehr auffällt. Ravel führt hier jeden Klaviervirtuosen an die eigenen Grenzen. Welches Stück also hätte besser geeignet sein können für den Parforce-Ritt zeitgenössischen Tanzes, den der Choreograf Yonis Mandafounis mit dem Stück Scarbo jetzt im Pariser Théâtre de la Ville zu Ivo Pogorelitschs Aufnahme zeigte? Ein langjähriges Mitglied seiner in Genf ansässigen Kompanie, die Tänzerin Manon Parent, hatte ihm in der Pandemie vorgeschlagen, nicht ein Duo für sie beide zu choreografieren, sondern sich an die vielleicht schwerste Form im zeitgenössischen Tanz, ein Solo, zu wagen. Wie man im Laufe des dreiviertelstündigen Stücks merkt, hatte sie dabei etwas sehr Waghalsiges im Sinn. Das Solo im Tanz ist selten abendfüllend, allein aus Gründen der Kraft und Ausdauer. Auch Manon Parent und Yonis Mandafounis stoppen das tänzerisch Hochexpressive und die zarte Protagonistin an den Rand ihrer Möglichkeiten treibende Stück nach einer halben Stunde. Koboldhaftigkeit der vom klassischen wie dem Kampfsport und der Improvisation beeinflussten Tanzsprache von Mandafounis erweist sich als ruppig und schön zugleich und setzt der nachtdunklen, gespenstischen und manchmal bedrohlich dramatischen Musik eine große Expressivität entgegen. Scarbo, der Titel des Tanzsolos, bezieht sich auf eines der Klavierstücke gleichen Titels, enthalten in der Komposition Gaspard de la Nuit. Ravel hatte sich von Prosagedichten von Aloysius Bertrand inspirieren lassen, in denen gehängte Wassergeister und Gnomen spuken. Ein Scarbo ist ein koboldhaftes Gespenst, das nachts sein Unwesen treibt. Psychologisch gesprochen ein Alp, der sich nachts auf die Brust des Schlafenden setzt, um schlechte Träume hervorzurufen. Manon Parent kommt in der Auszeit, die sie sich nach der halben Stunde Tanz nimmt, auf ihren Dämon zu sprechen. Sie steht tief atmend auf der Bühne und ihr Gesicht ist gerötet von der körperlichen Anstrengung, diese gewaltige Musik wie eine Welle zu reiten, anstatt von ihr verschlungen und herabgerissen zu werden. Nun kniet sie sich vor zwei schwarze Eimer am Bühnenrand und spuckt so lange in den einen, bis der ganze überflüssige Speichel raus ist. Dann wäscht sie sich mit dem Wasser aus dem anderen Eimer und trocknet sich ab. Sie nimmt einen Stuhl, trinkt etwas, reicht dem Publikum Schokolade und erzählt dann mit leiser Stimme und Tränen in den Augen, wie ihr Kindheitsfreund, offenbar an Schizophrenie erkrankt, sich selbst erstach. Nun versteht man auch die ganze fiebrige Hitze des Tanzes zuvor und ist ganz bei ihr, wenn sie, bevor das Stück endet, rast, tobt, den Tanzboden aufreißt und Stühle schmeißt. Ihrem Publikum aber hatte sie eingangs die Hände gereicht und es angelächelt, wie um es vorzubereiten und zu sagen, wenn wir den Schrecken teilen, verliert er an Macht.
Manon Parent im Solo Scarbo von Ioannis Mandafunis. In Paris. Im Herbst wird Mandafunis Chef der Frankfurt Dresden Dance Company. Albert Serra gilt als einer der einflussreichsten und radikalsten Filmemacher der Gegenwart. Beides hat wohl miteinander zu tun. Er hat an der Documenta 13 teilgenommen mit einem Film, der in Einzelteilen gedreht und gezeigt wurde, am Ende mehr als 100 Stunden lang. Vorher hatte er den Don Quixote-Stoff zur Grundlage eines Films gemacht, in dem fast nichts passiert und die Darsteller, allesamt Laien, allenfalls gelegentlich etwas sagen. Und dann hat er sich dem 18. Jahrhundert gewidmet in Filmen über Casanova und Louis XIV und irgendwie auch immer über den Tod. Sein neuer Film heißt Pacifiction und zieht damit die Begriffe Pazifik und Fiktion zusammen. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland hat den Film gesehen. Herr Suchsland, was sagt uns denn dieser Titel über den Film?
Ja, das sagt schon, wie dieser Regisseur denkt. Das ist spielerisch, das ist durchaus auch intellektuell. Es steht ja da auch schon in dem Wort des Pazifischen Ozeans der Frieden drin, der stille Ozean, sagen wir. Es ist auch die Pazifizierung, also ein Prozess. Aber die Fiktion ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, es ist ein Spiel damit. Gleichzeitig verortet es natürlich diesen Film. Und ich glaube, dass der Regisseur Albert Serra grundsätzlich so eine Lässigkeit hat, dass er das mag, das Publikum so ein ganz ein bisschen zu verwirren und es im Grunde eher gespannt zu machen und neugierig zu machen.
Neugierig worauf? Worum geht's? Gespielt wird mitten im Pazifik.
Ja, man kann sagen, das ist ein Polit-Thriller, so an der Oberfläche. Die Hauptfigur von Benoît Magimel, ganz hervorragend gespielt, ist ein Kolonialbeamter, ein sogenannter Hochkommissar der Französischen Republik in einer der letzten Kolonien, die es noch gibt, nämlich Französisch-Polynesien, Tahiti, Bora Bora und andere. Und es geht dann schon darum, was der da macht. Der trifft nämlich viele Leute, der hält Reden, das ist so eine Mischung aus Regierungschef und Botschafter. Er fliegt von Insel zu Insel, guckt dann immer runter, hält Reden, manchmal auch zu sich selbst. Er versucht zu vermitteln. Das ist ein durchaus interessanter Machtpolitiker, der hier vorgestellt wird, der auch ein entspanntes Verhältnis sowohl zu seiner Tätigkeit hat wie zu sich selber, der sehr reflektiert ist und der gleichzeitig natürlich doch im entscheidenden Moment auf verschiedene Art Macht einsetzt.
Im weißen Anzug mit gemustertem Hemd übrigens.
Ja, mit Hawaii-Hemd.
Und weit aufgeknöpft.
Mit Hawaii-Hemd, genau. Es geht um das Tropische. Es geht auch so ein bisschen um die Verlotterung des Tropischen, zumindest die Verlotterung, die der Europäer dann heimsucht, wenn sie ein paar Jahre in Tahiti zubringen. Es ist ja immer feucht, es gibt Wirbelstürme und alles Mögliche, es ist sehr, sehr heiß, es gibt Versuchungen der verschiedensten Art, Drogen, Sex, Verbrechen, es gibt Atom-U-Boote, es gibt vor allem das Nachtleben, das ist auch so ein Nachtstück, dieser Film, der sehr oft in Nachtclubs spielt, wo verschiedenste Performances ist, es gibt Transsexuelle, es gibt einfach eine bestimmte Freiheit, die schon oft beschrieben wurde in der Kulturgeschichte Europas, wenn wir nur an Rudyard Kipling denken, wenn wir an Joseph Conrad denken. Also dieses 19. Jahrhundert, der alte klassische Kolonialismus, der ja auch nicht nur Ausbeutung war, sondern auch ein bisschen was anderes noch, auch von Europa aus betrachtet sicherlich eine Eroberung einer anderen Lebensform, der spielt ja auch mit hinein.
Aber es geht auch um Politik, um Atomtests möglicherweise und um Macht, Machtverluste, um all das, was einen vielleicht umtreibt, auch wenn man in so einem Amt ist.
Genau. Es geht auch ein bisschen, es gibt hier schon mehr als einen Hauch von Kulturpessimismus, es geht ein bisschen um das, was manche Leute als das Ende des Westens beschreiben. Ja, es geht schon darum, dass diese klassische Machtpolitik nicht mehr so funktioniert. Schon deswegen, weil es andere Machtpolitik gibt. Wenn wir nur an die Einwohner, die Ureinwohner von und Eingeborenen von diesen Inseln denken, die nämlich sehr machtbewusst sind und die nicht die besseren Menschen sind. Das sind keine edlen Wilden, wenn wir diesen rousseauschen Topos nochmal bemühen, sondern das sind Leute, die mit ganz harten Mitteln auch gegen diese Franzosen kämpfen und die manchmal auch Verbindungen zum Verbrechen haben, manchmal aber auch einfach versuchen, ihre Interessen, die mögen sehr berechtigt sein, zu vertreten. Und er, de Roller heißt er im Film, dieser Hochkommissar, der hat halt auch seine Interessen. Und so stößt hier Interesse auf Interesse. Es ist insofern ein sehr zeitgemäßer, sehr realistischer Film. Aber die Hauptsache ist doch, dass es so ein Traumstück ist. Dass es einfach uns auch davon erzählt, wie die Europäer auf diese nicht-europäischen Orte schauen und dass man eigentlich gar nicht anders kann als Europäer, als da mit einem auch kolonialistischen Blick drauf zu schauen.
Das Ganze hat Albert Serra wieder mit Laien inszeniert und 3 Stunden lang. Beides hat wahrscheinlich Sinn.
Ja, es hat Sinn. Es ist ein sehr kurzweiliger Film, gerade in diesen 3 Stunden, wo man die Zeit der 3 Stunden spürt. Und gleichzeitig sind auch etwas weniger als 3 Stunden für alle, die jetzt einen Schreck kriegen, aber gleichzeitig weiß man dann schon, das ist eigentlich sehr schnell vergangen. Es ist eine ganze Menge passiert. Dieser Film ist so eine Aneinanderreihung von Vignetten, kleine Kurzfilme, kann man sagen. Diese ganzen Szenen sind wunderbar, nicht nur vom Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller Magimel, sondern der eigentliche Hauptdarsteller ist dieser Ort, ist das Klima, ist das Meer. Es ist auch ein Meeresfilm und die größte, schönste Szene, das haben auch andere beschrieben, ist die Szene mit einer Riesenwelle, 10 Meter hoch, wo gesurft wird und die nimmt die ganze Leinwand ein. Das ist wunderbar.
Pacifiction, Rüdiger Suchsland über den neuen Film von Albert Serra. Von Niki de Saint-Phalle sind vor allem die Nanas bekannt, scheinbar lebensfrohe, bunte, weibliche Figuren, die so kraftvoll und umstürzlerisch scheinen, wie die Künstlerin selbst es war. Die hatte in den 60er und 70er Jahren, muss man sagen, Kultstatus, weil sie irgendwie schockierend war und gleichzeitig aber ihre Kunst so poppig freundlich daherkam. Das war für eine Frau damals vielleicht eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen für ihre Kunst. Die Schirnkunsthalle in Frankfurt will ihr nun gerechter werden als eine der Hauptvertreterinnen der europäischen Popart und Mitbegründerin des Happenings, wie es heißt. So ganz gelingt das wohl nicht, hat Rudolf Schmitz gesehen. Dafür gibt man sich in Frankfurt dann doch zu sehr dem Pop hin, zu Ungunsten der Differenzierung.
Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phalle. Et je fais des sculptures monumentales.
Ein Videoclip im Treppenhaus zur Ausstellung. Im gelben Schalensessel dreht sich Niki de Saint-Phalle zu den Betrachtern und stellt sich vor als eine Frau, die monumentale Skulpturen schafft. Schnitt. Jetzt sieht man sie zielend mit dem Gewehr und sie zerschießt ihre Gipsgebilde aus Köpfen, Tassen, Blumensträußen. 1961 dann zertrümmern ihre Kugeln Gipsreliefs, in denen sie Farbbeutel versteckt hat. Die Bilder bluten Farbe. Das macht die Künstlerin schlagartig berühmt. Ein Fall von Blitzkarriere zu Beginn des Pop-Zeitalters. Kuratorin Katharina Dohm.
Ich glaube, dass sie das natürlich auch bewusst eingesetzt hat. Also sie war sich ihrer medialen Attraktion bewusst. Sie hat das bewusst eingesetzt, wenn man überlegt, die Schießbilder entstehen im Hinterhof in Paris 1961, knapp 2 Jahre später, schießt sie vor Illustrum Publikum in Amerika und es wird nunmehr in Farbe fürs Fernsehen aufgenommen. Und schon in Paris, diese ersten Schießbilder wurden von der Presse, von TV-Berichten gefilmt, was ja damals schon spektakulär war. Und ohne Social Media, ohne Twitter ist sie quasi viral gegangen.
Die Autodidaktin Niki de Saint-Phalle ist eine Senkrechtstarterin der Kunstszene der 1960er Jahre. Sie verkörpert den jugendlichen Zeitgeist, der wegen Algerienkrieg, terroristischen Attacken in Paris, Kubakrise und Kaltem Krieg Auswege aus der sich andeutenden Menschheitskatastrophe sucht. In ihren frühen Malereien und Assemblagen zeigt sich die angehende Künstlerin noch beeindruckt von Art Brut, Neo-Dada und Surrealismus. Das alles sieht aus wie... Aber mit ihren Nanas ab Mitte der 1960er Jahre hat sie ihren unverkennbaren Stil gefunden. Diese voluminösen Frauengestalten mit ihren buntfarbenen, ornamentalen Trikots sehen aus wie Schwimmerinnen, die ihrem Frauenschicksal, gebären, Kinder aufziehen, kochen, Haushalt führen, lieber davonkraulen und sich ins offene Meer begeben oder sich bedenkenlos in die Lüfte erheben, mit ekstatisch freudigen Posen.
Und die Identität der Frau in der damaligen Gesellschaft ist das Thema, was sie von Beginn bis zum Ende beschäftigt. Und die Nana ist ein Höhepunkt der wirklich das Matriarchat ausruft.
Niki de Sonfal, die in Barcelona von Gaudis Parc Güell begeistert war, setzte zunehmend Mosaiktechnik ein, um ihre Skulpturen damit zu bekleiden. Und sie begann, sich für Architektur und Landschaftsgestaltung zu interessieren. An ihren berühmten Tarot-Garten in der Toskana wird in dieser Ausstellung mit kleinen Modellen und Zeichnungen erinnert. Ihre Theaterinszenierungen sind durch entsprechende Plakate vertreten. Ihre Aufklärungskampagnen zu AIDS, zur Abtreibung oder dem Schusswaffenmissbrauch in den USA formulierte sie in piktografischen Briefen und Grafiken. Erstaunlich, was diese Frau geleistet, in was sie sich eingemischt hat, wie sie sich ihre Farbfröhlichkeit bewahren konnte. Dass die aus adeliger Familie stammende Niki de Sonfal mit Traumata zu kämpfen hatte. Von ihrer kaltherzigen Mutter bekam sie wenig Zuwendung. Ihr Vater hatte sie, wie sie Anfang der 2000er Jahre offenbarte, missbraucht, wird in dieser Ausstellung nur gelegentlich spürbar. Durch brutal wirkende Frauengestalten, die sogenannten verschlingenden Mütter, und kopfüberhängend präsentierte Männerfiguren. Dass Wände und Boden der Schirn-Kunsthalle komplett in Pink getaucht sind, das in Richtung Lila changiert, hätte nicht unbedingt sein müssen, da die Augen angesichts dieser Werke ohnehin in Farben baden. Aber die Schirn hat sich seit langem für Ausstellungsknaller entschieden und ist bei deren Inszenierung nicht gerade zimperlich. Und so kommt sich fast spießig vor, wer nach dem Kitschfaktor im Werk dieser Künstlerin zu fragen wagt. Oh ja, da ist ziemlich viel Kitsch dabei, wenn Sie es denn wissen wollen. Aber der Kitsch im Werk von Niki de Sonfal kommt andererseits so mitreißend fröhlich daher, dass man ihn ganz gut vertragen kann. Nicht nur das. Ein bisschen sehnt man sich sogar nach der unbefangenen Feuerwerksmentalität jener 1960er Jahre.
Niki de Sonfal, auch in Frankfurt, vor allem poppig bunt. Und am Ende wartet dann der Museumsshop. Noch vor etwa 10 Tagen hatte es geheißen, der iranische Regisseur Jafar Panahi könnte in den nächsten Tagen aus der Haft entlassen werden. Daraus wird wohl zuerst nichts, vorerst nichts. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Jedenfalls soll Panahi nun in den Hungerstreik getreten sein. In einer Stellungnahme, die seine Frau heute veröffentlichte, sagt er, er wolle bis zum Zeitpunkt seiner Freilassung keine Nahrung mehr aufnehmen. Der 62-Jährige befindet sich seit Sommer 2022 im Gefängnis. Er sitzt dort in Teheran eine 6-jährige Haftstrafe wegen angeblicher Propaganda gegen die Regierung ab. Informationen seines Anwalts zufolge hat Panahi schon vor seiner Inhaftierung unter gesundheitlichen Problemen gelitten. In Iran sind mehrere bekannte Filmschaffende inhaftiert, darunter auch der Berlinale-Gewinner Mohammed Rasoulouf. Das Berliner Humboldt-Forum behält auch über das kommende Frühjahr hinaus seinen bisherigen Generalintendanten Hartmut Dorgalow. Wie es heißt, sei das Kulturstaatsministerium bereits im Gespräch mit ihm. Dorgalow ist seit Juni 2018 Generalintendant des Humboldt-Forums. Sein 5-jähriger Vertrag läuft in diesem Mai aus. Eine Vertragsverlängerung muss laut Satzung die Kulturministerin dezidiert zustimmen. Der französische Publizist Philippe Tesson war mehr als ein gewöhnlicher Journalist. Er selbst bezeichnete sich als einen Schriftsteller für den Moment und nicht für die Dauer. Er habe die Aktion der Kontemplation stets vorgezogen. In den 1970er Jahren war er Chefredakteur der legendären französischen Zeitschrift Le Combat, der zunächst illegalen Zeitung, die während des Zweiten Weltkriegs als Organ der Resistance-Gruppe Combat gegründet worden und nach der Befreiung unter anderem von Albert Camus betreut worden war. Nach dem Ende des Combat im Jahr 1974 hatte Tesson mit dem Quotidien de Paris seine eigene Zeitung gegründet und schrieb über 10 Jahre lang Kritiken für den Canard Enchaîné. Wie das Théâtre de Poche Montparnasse mitteilte, ist Tesson im Alter von 94 Jahren gestorben.
Antje Allroggen mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Kandidatur von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Hessen, der EZB-Rat und das Ende der Corona-Maßnahmen, das sind gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.